Wer nicht lesen will, muss hören. So will es der literarische Betrieb. Dahinter steht die Vermutung, dass Literaturliebhaber durchaus lektürefaul sein können. Denn die exklusive Tätigkeit des Lesens braucht Zeit. Und die haben wir heute weniger denn je. Also lassen wir vorlesen und greifen irgendwann dann doch zum gedruckten Buch. Optimisten sehen im Hörbuch eine Art Einstiegsdroge, Skeptiker den Verfall der literarischen Kultur. Wer hört, liest nicht. Doch es gibt nicht nur alltagspraktische Gründe, warum das Hörbuch heute so populär ist, vermutet Cornelia Epping-Jäger, die als Mitorganisatorin der Tagung »Die Matrix des Hörbuchs« ihren Untersuchungsgegenstand aus der akademischen Schmuddelecke holen möchte.
Diese Lesehaltung, dass dieser Stoff, der gelesen wird, durch den Menschen geht, der ihn liest, getränkt wird mit dem Verständnis dieses Menschen, getränkt wird mit dem Leben dieses Menschen, mit seiner Vorstellung von Liebe, in dem die sich vielleicht von meiner Vorstellung von Liebe unterscheidet, die aber in der Stimme deutlich werden kann. Das erleichtert mir einerseits einen Leseprozess. Es bereichert mich, weil ich durch einen ganzen Menschen mithöre. Und andererseits muss man sich aber auch deutlich machen, dass man wirklich in eine bestimmte Richtung gelenkt wird.
Vorlesen ist nicht gleich Vorlesen. Wenn der Autor selbst spricht, dann, so die gängige Meinung, schließen uns seine Stimme und sein Sprachgestus das Werk auf. Damit sich diese Verbindung etablieren konnte, mussten Dichter Anfang des 20. Jahrhunderts in Trichter sprechen. So wurde die Autorenlesung Teil der Autogrammkultur. Der Kulturwissenschaftler Harun Meyer.
Die Idee, dass nur wenn der Autor selbst sein Werk liest, ein wahres Verstehen möglich ist, weil niemand, der Autor sozusagen der beste Interpret seiner eigenen Werke ist. Das ist eine Vorstellung, die wir immer noch haben und warum wir im Regelfall wenigstens Lesungen gutieren, in denen der Autor selbst anwesend ist und eher weniger, wenn es nicht ganz berühmte Persönlichkeiten sind, zu Schauspielern gehen, die diese Texte vorlesen. Und das ist etwas, was tatsächlich in der kulturellen Kommunikation erst seit ungefähr um 1900 mit dem Ansatz akustischer Speichermedien sich so entwickelt hat.
Reflektierte Autoren nehmen die Tatsache ernst, dass sie nicht für die Augen schreiben, sondern für die Ohren sprechen. Dass Schreiben und Sprechen zwei ganz unterschiedliche Produktionsverfahren sind, darauf hat Rolf-Dieter Brinkmann bereits 1973 hingewiesen. Damals stellte ihm der WDR ein Tonbandgerät zur Verfügung, um ein Radiostück über seinen Autorenalltag zu machen. Es hieß, die Wörter sind böse.
Schreiben ist etwas völlig anderes als Sprechen. Sprechen, dazu gehören Situationen. Beim Schreiben gehört Stille dazu. Und ein langsames Zerlegen von winzigen Augenblicken in die einzelnen Bestandteile.
Nachzuhören ist das in dem 2005 veröffentlichten Hörbuch Wörter, Sex, Schnitt, das einen Großteil des sogenannten akustischen Nachlasses Brinkmanns versammelt. Dass dieses Material in den Fokus der Hörbuchforschung gerückt ist, hatte nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Brinkmann das technische Aufzeichnungsmedium produktiv werden ließ. Er experimentierte mit dem Auditiven, auch um sein Schreiben aus der Krise zu führen. Insofern lässt sich in Brinkmann ein Vorreiter des avancierten Hörbuchs erkennen, das sich eben nicht nur als Beiwerk zum gedruckten Buch begreift. Eines Hörbuchs, das ohne Textvorlage auskommt und an mündliche Erzähltraditionen anknüpft. So lässt sich Peter Kurzeck dabei zuhören, wie er sich in »Der Sommer, der bleibt« über knapp 5 Stunden in seine Kindheit hineinspricht und sich dabei an den amerikanischen Blues-Sängern orientiert.
Für die ging das so wirklich ineinander über. Sie essen was, sie trinken. Whisky immer in diesen braunen Papiertüten getrunken, also wie Amerikaner eben nicht aus der Flasche trinken. Sie trinken schon aus der Flasche, aber um die Flasche rum muss eine braune Papiertüte sein, aus Anstand. Die Tüten gab es im PX dann immer dazu, natürlich zu den Schnapsflaschen. Naja, und so ähnlich meine ich, kann man jetzt anfangen, oder? Muss man sich reinreden dann, dass ich zu Hause war und war 8 oder 9, wusste aber jedenfalls schon den Weg nach Daubringen.
Sich so reinreden, das ist ein Verfahren, durch das das Hörbuch autonom wird und nicht mehr nur Beiwerk ist. Ob solche Produktionen Marktchancen haben, ist eine ganz andere Frage. Wer aber mal den Versuch unternommen hat, Kurzecks »Der Sommer, der bleibt« beim Autofahren zu hören, wird feststellen, es geht. Besser sogar als mit vielen konventionellen Hörbüchern. Wer hören will, soll sich nicht vorlesen lassen.